Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. Amen. Wir hören ein Gotteswort aus dem Buch des Propheten Hesekiel im 34. Kapitel. Hört es mal mit weihnachtlichen Ohren. Stellt euch die Krippe vor und das Kind, das darin liegt, und dann hört, was Gott sagt. Gott, der Herr, spricht: Ich will ihnen einen einzigen Hirten erwecken, der sie weiden soll, nämlich meinen Knecht David. Der wird sie weiden und soll ihr Hirte sein. Und ich, der Herr, will ihr Gott sein. Und mein Knecht David soll der Fürst unter ihnen sein. Das sage ich, der Herr. Und ich will einen Bund des Friedens mit ihnen schließen und alle bösen Tiere aus dem Lande ausrotten, dass sie sicher in der Steppe wohnen und in den Wäldern schlafen können. Ich will sie und alles, was um meinen Hügel her ist, segnen und auf sie regnen lassen zu rechter Zeit. Das sollen gnädige Regen sein, dass die Bäume auf dem Felde ihre Früchte bringen und das Land seinen Ertrag gibt. Und sie sollen sicher auf ihrem Lande wohnen und sollen erfahren, dass ich der Herr bin, wenn ich ihr Joch zerbrochen und sie errettet habe aus der Hand derer, denen sie dienen mussten. Und sie sollen nicht mehr den Völkern zum Raub werden, und kein wildes Tier im Lande soll sie mehr fressen, sondern sie sollen sicher wohnen, und niemand soll sie schrecken. Und ich will ihnen eine Pflanzung aufgehen lassen zum Ruhm, dass sie nicht mehr Hunger leiden sollen im Lande und die Schmähung der Völker nicht mehr ertragen müssen. Und sie sollen erfahren, dass ich, der Herr, ihr Gott bin, bei ihnen, und dass die vom Hause Israel mein Volk sind, spricht der Herr. Ja, ihr sollt meine Herde sein, die Herde meiner Weide, und ich will euer Gott sein, spricht der Herr. Herr, wir bitten dich, segne du dein Wort an uns in dieser Stunde. Amen. Lasst uns noch ein wenig weiter puzzeln, liebe Geschwister, heute am ersten Weihnachtstag. Ich habe euch ja am 4. Advent dazu eingeladen und wir haben ja vielleicht noch die 10 Teile vor uns liegen. Und womöglich ist uns in den vergangenen Tagen ja schon deutlicher geworden, wie sie sich miteinander verbinden lassen zu einem Bild. Ich hoffe und bete, dass du gestern auch das ein oder andere Puzzlestück beherzt aus der Krippe genommen hast. Ein oder zwei oder drei Teile, die in einem besonderen Zusammenhang mit deinem Leben stehen und die du gut gebrauchen und einordnen kannst. Vielleicht hast du ja zum Beispiel noch den Friedefürst in der Hand. Den kannst du heute bei Hesekiel auch entdecken, in den Versen 24 und 25. Mein Knecht aus Davids Familie soll der Fürst unter ihnen sein, und ich will einen Bund des Friedens mit ihnen schließen, sagt Gott. Besonders hinweisen möchte ich uns heute aber auf etwas anderes. In Ergänzung unserer Teilchensammlung vom 4. Advent möchte ich euch sagen: Der lebendige Gott verknüpft gerne Dinge bewusst miteinander, damit wir, du und ich, eins und eins leichter zusammenzählen können. Nochmal: Der lebendige Gott verknüpft Dinge ganz bewusst miteinander, damit wir, du und ich, eins und eins leichter zusammenzählen können. In der Bibel finden sich so viele Worte, so viele Geschichten und Bilder. Allein die Lutherbibel hat über 800.000 Einzelworte. Einige Verse davon kennen wir auswendig. Zahlreiche Geschichten sind uns gut bekannt. Manche Bilder und Vergleiche haben sich uns tief eingegraben, weil sie nicht nur einmal auftauchen, sondern öfter. Wir erinnern uns, der lebendige Gott wiederholt sich gerne, weil wir durch Wiederholungen so gut lernen. Und dabei gilt eben auch, der lebendige Gott verknüpft Dinge ganz bewusst, damit wir eins und eins leichter zusammenzählen können. Die Frage ist nur, tun wir das noch? Eins und eins zusammenzählen? Neulich morgen etwa beim Adventstreff der Schleswiger Gemeinde in Süderbrarup, da kam beim Frühstück die Frage auf, warum Vorleserinnen und Vorleser zu Weihnachten überhaupt noch ein Buch brauchen, um die Weihnachtsgeschichte aus Lukas 2 vorzutragen, wie wir sie eben als Evangelium auch gehört haben. Diese Geschichte können doch alle auswendig, wurde da gesagt. Wozu also das Buch? Nun, das gilt bestimmt für viele, dass man die so auswendig mitsprechen kann, auch wenn es wohl leider immer weniger sein dürften. Aber selbst wenn uns die Geschichte bekannt ist, wenn wir sie immer und immer wieder hören, nehmen wir die Verknüpfung noch wahr, die Gott vornimmt? Zählen wir auch wirklich eins und eins zusammen? Viele haben sich im Laufe der Zeit etwa schon gefragt, weshalb Gott gerade die Hirten auf dem Feld durch seinen Engelschor Bescheid gibt, dass sie kommen sollen. Waren das die einzigen, die noch wach waren in der Nacht, sodass die Engel anderswohin nicht mehr gehen konnten? Warum sind ausgerechnet sie die Ersten, die an der Krippe auftauchen? Oft wird dann geantwortet, tja, der Retter kommt halt besonders zu den Ärmsten der Armen, zu den streng riechenden Outlaws, die sonst jeder meidet. Und das stimmt ja auch. Das ist schon richtig. Aber eigentlich ist es noch viel einfacher. Es ist eine von diesen Verknüpfungen, die Gott so liebt. Etwas, was jedes Kind ohne große Erklärung verstehen soll. Eigentlich brauchen wir nur Psalm 23, du erinnerst dich, und Hesekiel 34 zu nehmen und eins zusammenzuzählen und uns wundern die Krippenhirten gar nicht mehr. Denn sie sagen uns einfach ohne Worte, da in der Krippe, da liegt der eine Hirte. Gott kommt endlich, um all das wahrzumachen, was er schon lange versprochen hat. Gott kommt, um Psalm 23 ein menschliches Gesicht zu geben, Jesu Gesicht. Gott kommt, um Hesekiel 34 einzulösen. Er erscheint höchstpersönlich als Hirte seines Volkes. Der große Gott kommt selbst als kleiner Mensch, als Knecht aus Davids Familie auf diese Erde. Näher geht nicht, schöner geht auch nicht, besser sowieso nicht. Gott kommt, um seinen Bund des Friedens aufzurichten, besiegelt durch sein eigenes Blut. Gott kommt, um seine Welt zurechtzubringen. Und er kommt als Hirte, um seine zerstreute Herde zu sammeln. Gott kommt, um seine Schafe vor wilden Tieren zu schützen und sie aus der Hand aller Feinde zu befreien. Was könnten wir da jetzt alles aufzählen, was so durch diese Welt läuft? An Feinden und an Tieren, die mit den Zähnen fletschen und uns das Leben schwer machen oder es uns nehmen wollen. Gott kommt, damit das uns nichts anhaben kann. Und Gott kommt, um uns alles zu geben, sogar sein eigenes Leben, damit wir Heil und Hilfe erfahren. Und da könntest du doch auch schon eine ganze Menge aus deinem Leben aufzählen, wo das Wirklichkeit geworden ist, wo Gott dich bewahrt hat, wo Gott dich behütet hat, wo Gott das Blatt für dich gewendet hat. Gott kommt in Jesus als Hirte, damit wir sicher wohnen. Er geht uns voran, er führt uns durch Fluten, durch Stürme, durch Pandemien, durch Wüsten, über Berge hinweg und durch Täler hindurch in einen paradiesischen Garten, den Hesekiel beschreibt und den wir nur mit Gottes Hilfe erreichen können. Gott kommt als Hirte, damit uns im Letzten, egal wie stark der Wind weht, egal wie wirr die Zeit ist, damit uns im Letzten kein Dunkel, keine Krankheit, keine Katastrophe, kein Sklaventreiber, ja nichts und niemand wirklich etwas anhaben kann. Wie sagt Hesekiel, selbst der Regen wird freundlicher Regen sein, der uns etwas wachsen lässt. Und so beschwerlich unser Weg bisweilen auch sein mag, der Friede, der mit uns zieht, wird höher sein als alle Vernunft. Und Freude und Wonne und Lobpreis und Liederklang werden unterwegs in unserer Mitte wachsen, so wie heute Morgen auch schon. Gott kommt in seinem Sohn als Hirte. Deshalb kommen die Hirten als erste zur Krippe. Sie sind das lebendige Zeichen dafür. Sie sind eine Predigt ohne Worte. Gott verknüpft Dinge ganz bewusst, damit wir eins und eins leichter zusammenzählen können. Und jede Krippendarstellung, auch unsere, macht so schon den Kleinsten klar, worauf es ankommt. Sie sagt, hey, guck mal, da sind die Hirten. Und die zeigen und sagen uns, dass Gott in Jesus als unser guter Hirte selbst zu uns kommt, um uns zu helfen. Ich habe dazu noch einen biblischen Funfact am Rande, wenn man das so sagen will. Auch so Worte, die wir alle kennen. Beim Evangelisten Johannes sind uns ja 7 gewichtige Worte überliefert, in denen Jesus später als erwachsener Mann sagt, wer er ist. In denen er das ganz verständlich ausspricht. Er nutzt dabei immer die einleitenden Worte der Selbstvorstellung Gottes aus 2. Mose 3, wo Gott zu Mose sagt, ich bin der Ich Bin. Jesus nimmt dieses Ich Bin auch in den Mund und dann zählt er auf mit ganz anschaulichen, einfachen Bildern, indem er ergänzt, ich bin das Brot des Lebens, das Licht der Welt. Ich bin die Tür, der Zugang zu Gottes Herde. Ich bin die Auferstehung. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin der wahre Weinstock. Und 3-mal dürft ihr raten, was die Mitte, was das Zentrum, was der Dreh- und Angelpunkt dieser 7 Worte ist. Genau in der Mitte steht, ich bin der gute Hirte. Gott kommt in seinem Sohn, weil er unser guter Hirte sein will. Und deshalb kommen die Hirten als erstes zur Krippe. Und alle, die einen Hirten brauchen, alle, die sich nach ihm sehnen, wird es mehr als freuen. Und alle, die meinen, schon selbst ganz gut zurechtzukommen, die sollen dennoch die frohe Botschaft hören und sehen, dass der echte Hirte in der Krippe von Bethlehem liegt. Deshalb wird er von den weltlichen kleinen Viehhirten als allererstes begrüßt. Alle, egal ob sie es glauben oder nicht, sollen das immer und immer wieder hören. Einerlei, wie lange wir brauchen, um das zu verstehen und darauf zu vertrauen. Der lebendige Gott hat liebevoll viel Geduld mit uns. Wir erinnern uns an Abraham und Sarah. Er weiß, dass wir seine Hilfe bitter nötig haben und er wird nicht müde, sie uns zu Weihnachten immer und immer wieder anzubieten. Er verknüpft dabei Dinge ganz bewusst, damit wir eins und eins leichter zusammenzählen können und verstehen, die Hirten werden als Erste zur Krippe geschickt, damit wir sehen, Gott kommt als Hirte in Christus, um sich um uns zu kümmern und uns in seinen himmlischen Paradiesgarten zu führen, wo uns niemand mehr vertreiben wird. Habe ich noch eine zweite Nebenbemerkung zum Schluss? Was ist eigentlich mit denen, die jetzt hier in dieser Zeit und Welt in Gottes Reich, also in der Kirche, in der Gemeinde, Hirten heißen? Also Pastor. Ersetzen die den einen Hirten aus der Krippe? Sind die seine Stellvertreter, weil er sich gerade nicht selbst um alle seine Schafe kümmern kann? Ich möchte mit Psalm 23, mit Hesekiel 34 und mit Johannes 10, Vers 10 und Lukas 2 sagen, nee, Hirte ist nur einer. Der tut sein Werk schon selbst, höchstpersönlich. Und jedes Schaf seiner Herde hat immer direkten Zugang zu ihm. Da braucht es keine Vermittler, die dazwischen stehen. Die Aufgabe der menschlichen Hirten in Gottes Reich ist vielmehr die, das Tun der Hirten von Bethlehem in jedem Fall fortzuführen. Also nimm das Ende der Geschichte und du weißt, was die Hirten zu tun haben. Klar, die kümmern sich um die Herde. Die tun das aber, nachdem sie in Bethlehem waren, vor allem so, dass sie genau das tun, was sonst vielleicht unterbleiben würde, aber nicht unterbleiben soll, nämlich eins und eins immer wieder zusammenzählen, hinhören, hinschauen, die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat, und dann davon weitersagen. Das Wort ausbreiten, es austeilen, welches von uns zu uns von diesem Kind gesagt ist. Von diesem einen Hirten, den wir alle brauchen. Und egal, auf welche Weise sich heute Menschen über die Rede verwundern, die ihnen die Hirten sagen oder andere Christen, so sollen wir doch immer wieder und wieder umkehren und Gott preisen und loben für alles, was wir hören und sehen. Das ist die vordringliche Aufgabe der Hirten und von jedem fröhlichen Weihnachtskrippenschaf Gottes sowieso. Amen.